Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Papst Leo XIV. Beklagt eine Einschränkung der echten Meinungsfreiheit in westlichen Ländern. Das erklärte der Pontifex in einer aufsehenerregenden Neujahrsansprache. Geht der Papst damit auf Konfrontation zu Staats- und Regierungschefs? Und wie positioniert er sich eigentlich weltpolitisch? Darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten und Politikwissenschaftler Marco Gallina. Schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herr Gallina, Papst Leo XIV. Richtete seine Worte vor wenigen Tagen an die im Vatikan akkreditierten Diplomaten. Vertreter aus mehr als 180 Ländern waren versammelt. Warum war die Rede mit so großer Spannung erwartet worden?
Nun ja, also man muss sagen, es ist natürlich nicht die erste Ansprache, die er gehalten hat vor einem größeren Chor. Deswegen vielleicht das mal vorweg gesagt, er hatte bereits kurz nach seiner Amtseinführung eine Generalaudienz der versammelten Pressevertreter und Journalisten, wo er im Grunde schon so ein paar Dinge vorgelegt hatte. Also er hatte schon zum damaligen Zeitpunkt sinngemäß Medien kritisiert, die sich nicht der Wahrheit, sondern der Ideologie verschrieben hätten. Da haben schon damals Beobachter, unter anderem muss ich dazu sagen, ich war damals auch dabei in dieser Aula, da haben wir untereinander uns ausgetauscht und gesagt, das sind sehr neue, interessante Töne. Insofern ist das, was jetzt bei der Neujahrsansprache gegenüber den Diplomaten bezüglich der Meinungsfreiheit gesagt worden, ist gar nicht mal so überraschend, sondern eigentlich eher eine konsequente Ausformulierung dieses damals noch eher etwas vagen Gedankens. Sie müssen bedenken, wir hatten in der katholischen Kirche bis zum 6. Januar ein heiliges Jahr, nämlich das heilige Jahr für die Pilgerschaft. Das findet alle 25 Jahre grob gesagt statt. Und das war ein großes Ereignis. Und jetzt geht die Kirche nach diesem heiligen Jahr, in dem natürlich auch sein Vorgänger verstorben ist, das deswegen auch unter gewissen Vorzeichen stand, zu Ende. Und die Kirche geht jetzt so ein bisschen in das Business as usual zurück nach diesem außergewöhnlichen heiligen Jahr.
Sie haben es gerade gesagt, besonders große Aufmerksamkeit bekam auch medial der Teil der Rede, in der es um die Meinungsfreiheit ging. Wie hat sich denn der Papst da konkret geäußert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die Sie da stellen, weil es auch ein sehr schönes Zitat ist, das der Pontifex da bringt. Bevor ich vielleicht auf dieses konkrete Wort komme, das hochinteressant ist, muss man sagen, dass der Papst vorher eine lange Ausführung gemacht hat, eine lange theologische Ausführung zu Augustinus. Und davon ausgehend ist er darauf gekommen, und das ist fast noch viel wichtiger, als was er zur Meinungsfreiheit gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, dass die Sprache sich verändert hat. Wie hat sie sich verändert? Die Sprache ist wichtig, auch politisch, auch in der Völkerverständigung. Wenn man sagt, einen Marktplatz der Ideen schaffen oder einen multilateralen Austausch. Deswegen, wenn wir zur Politik kommen, zur Außenpolitik, ist das sehr wichtig, das zu nennen. Denn wie ist denn Völkerverständigung möglich, wenn wir nicht dieselbe Sprache sprechen? Und das heißt nicht einfach nur Italienisch, Deutsch oder Französisch, sondern das heißt, wir haben dieselben Vorstellungen, dieselben Begriffe, dieselben Konzepte. Und das sieht der Pontifex in Gefahr. Wir haben nämlich mittlerweile eine Sprache entwickelt, und damit meint er eben in der Tat diese linksideologische Sprache, die Begriffe einfach umändert und mit anderem Inhalt füllt, sodass Missverständnisse bewusst entstehen. So, und wenn Sie jetzt diesen Vorspann kennen, dass Sprache gewissermaßen zu einer Waffe wird in der Politik, aber auch in sozialen Medien. Es geht nicht mehr beim Austausch oder der Debatte darum, dass Sie jetzt, wenn Sie einen Austausch pflegen, das bessere Argument gewinnen. Nein, es geht darum, die Debatte zu gewinnen. Es geht darum, den Gegner ja zu blamieren, ihn nackt darzustellen. Das ist das, was in der politischen Debatte und in den Netzwerken stattfindet. Das ist eben dieser Vorspann. Mhm. Davon ausgehend kommt der Papst darauf, dass eben ja gewissermaßen eine Pervertierung da eben stattfindet. Und damit ist Sprache nicht mehr in der Wahrheit verwurzelt. Nein, sie wird eben zur Waffe und echte Meinungsfreiheit wird daher eingeschränkt, wird problematisch. Nämlich, wenn diese Ideologen, die die Sprache so geändert haben, sehen, dass da Leute sind, die sich von dieser Ideologie nicht beeinflussen lassen, kämpfen sie eben mit diesen Mitteln dagegen. Und dann kommt es eben zu diesem berühmten Zitat, dass dann eine Form des Orwellschen Beigeschmacks kommt. Also, dass die Sprache orwellianisch wird, womit er natürlich diesen ideologischen Neusprech insinuiert. Das ist eben das Zitat, was vor allen Dingen dann herumgegangen ist, aufbauend auf diesen Diskurs, den ich gerade abgebildet habe.
Weicht der Papst damit von einer bisherigen Linie des Vatikans oder seiner Vorgänger ab?
Im Grunde nicht, nein. Also man kann jetzt natürlich darüber reden, von wegen Meinungsfreiheit in der Geschichte der letzten 2000 Jahre. Wenn wir da eben das Christentum ganz an den Grund, an Jesus Christus zurückgehen, gibt ja das berühmte Bibelwort, deine Rede sei ja oder nein. Christus selbst legt einen sehr klaren, wahrheitsgemäßen Sprachgebrauch an. Und der Papst, der, wie Sie wissen, ja früher ein Generaloberer der Augustiner gewesen ist, des Augustinerordens, und der, wie gesagt, sich sehr stark natürlich auf Augustinus bezieht, legt diesen Wahrheitsbegriff an. Und Sie können eben, wenn die Wahrheit unterdrückt wird, und ganz explizit hat er dazu später auch Beispiele gesagt, beispielsweise bei zwei Geschlechtern. Es wird ja de facto ja auch Meinungsfreiheit deswegen eingeengt, weil wir hier eine Wahrheitsfrage haben. Ja, wir kämpfen darum, was ist die Wahrheit? Für die katholische Kirche ist die Wahrheit klar, weil sie überliefert ist. Es gibt zwei Geschlechter, das ist eigentlich de facto unumstößlich, auch wenn insbesondere der deutsche Klerus da teilweise sehr merkwürdige Ansichten hat, die natürlich mit der Linie Roms nicht übereinstimmen. Also im Grunde, wenn Sie davon ausgehen, dass die Rede wahr sein soll, dann haben wir eigentlich eine Linie, die natürlich nicht aufgelöst wird. Im Grunde auch nicht in Bezug auf die Politik, denn auch da, wenn Sie diese augustinische Idee ansetzen, kommen Sie natürlich letztendlich dazu, natürlich muss man einen freien Raum bieten, denn Augustinus selber, das wissen Sie vielleicht, war nicht von Geburt an so ein überzeugter Christ wie am Ende. Seine Mutter war Christin, er selbst war allerdings dann bei vielen verschiedenen philosophischen Richtungen unterwegs, zum Beispiel Manichäer, ganz bekannt, ne, schwarz und weiß. Und der hat dann irgendwann mal seinen Oberen herausgefordert, mit dem gesprochen. Und dann stellte sich heraus, diese Dampfnudel weiß überhaupt nichts. Ja, die ist relativ ungebildet. Und er hat gewissermaßen auch, wie Sokrates das gemacht hat, verschiedene Leute immer wieder zur Rede gestellt. Das ist eine Form von Meinungsfreiheit und die hängt mit der Wahrheitsfindung zusammen.
Nun gibt es einige, die haben gesagt, noch während der Corona-Zeit, da hat ja auch die katholische Kirche Kritiker, etwa der Corona-Maßnahmen, vielfach ausgeschlossen. Sind die jetzigen scharfen Worte zur Meinungsfreiheit vielleicht auch in diesem Hinblick eine Art von Aufarbeitung?
Da sprechen Sie ein sehr gutes Thema an mit der Corona-Zeit. Die, das muss man ja sagen, auch wenn es da eine Maßgabe gab, ja durchaus innerkirchlich, wie das ja auch in allen Teilen der Gesellschaft gewesen ist, nicht komplett unumstritten gewesen ist. Es gab Kardinäle, die sehr klar gesagt haben, nein, eine Pflichtimpfung oder eben auch Zwangsimpfung ist nicht vereinbar mit dem, was wir in der Kirche üblicherweise machen. Ein ganz bekanntes Beispiel ist beispielsweise der Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Der hat sich sehr stark dagegen eingesetzt. Es gab auch viele Kardinäle beispielsweise in Afrika, unter anderem, die auch einfach sagten, wir können sowieso keinen Impfstoff leisten. Wie sollen wir das überhaupt machen? Ja? In Afrika, aber auch Asien und Ozeanien, die Linie, die im Westen war, entweder nicht beachtet hat oder sogar dagegen ausgesprochen hat. Sie müssen auch bedenken, der jetzige Pontifex, obwohl er US-Amerikaner ist, hat einen sehr großen Teil seines Lebens in Peru verbracht, also in Südamerika. Seine damalige Einstellung zu Corona kenne ich nicht. Ich vermute, er wird natürlich von ganz oben aus Rom das übernommen haben. Aber ich möchte eben kurz anmerken, so festgegossen war das alles auch nicht, genauso wie auch gesellschaftlich es da Widerstände gegeben hat. Und man hat sich häufig dann auch dahin gefügt und es vielleicht auch nicht so ganz beachtet. Es gibt übrigens in Italien mehrere Fälle von Priestern, die relativ aufsässig waren, die man natürlich dann auch bestraft hat. Aber man könnte auch es so sehen, dass man möglicherweise in dieser Hinsicht auch da ein bisschen mehr Freiheit wieder einräumt.
Kritik an der Meinungsfreiheit im Westen, vor allem an der Meinungsfreiheit in EU-Ländern, das hatten wir zuletzt ja etwa auch von US-Präsident Donald Trump oder seinem Vize J.D. Vance vernommen. Schlägt der Papst damit politisch im Einklang mit Washington?
Also ich glaube, wenn sich diese hervorragende Frage gegenüber einigen eher progressiv linken Kreisen stellen würden, würden sie mit Sicherheit eine ziemliche Schnappatmung verursachen. Denn genau das Gegenteil wurde ja lange Zeit postuliert, dass dieser Papst ein Anti-Trump-Papst sei, dass er gewählt worden sei, um ein Zeichen gegen Trump zu setzen. Und da wurden dann verschiedene Aussagen von ihm auch in diese Richtung kolportiert. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist der Papst plötzlich rechtsextrem geworden? Aber meiner Ansicht nach muss man eben sagen, die katholische Kirche hat unter Franziskus eine sehr politische Stellung eingenommen, um es vorsichtig auszudrücken. Und diese Zeit dieses UN-Papsttums, nenne ich es mal, ja, wo der Papst sehr stark kollaboriert hat mit diesen, man kann jetzt bösartig sagen, globalistischen Kräften oder eben progressiven Kräften, die eher in diesem doch eher linken Milieu verortet sind, da muss man Leo differenzierter sehen. Also Leo sieht sich nicht, wie das vielleicht Franziskus eher gesehen hat, als jemand, der versucht, die Kirche relevant zu halten, indem sie diese Lieblingsthemen anspricht. Klar, auch der Papst, wir kennen diese berühmte Szene mit dem Eisblock, hat teilweise merkwürdige Signale gesendet. Man muss dazu sagen, letztes Jahr stand auch noch Prevost sehr stark im Erbe von Bergoglio drin. Das heißt, da sind Termine anberaumt gewesen. Sie haben dieselben Leute noch in den Komitees sitzen und in Dikasterien, in all diesen verschiedenen Ämtern. Und das können sie nicht von einem auf den anderen Tag zurückdrehen. Sie wissen, in den USA, wenn ein neuer Präsident an die Macht kommt, wirft er erstmal die ganze alte Entourage raus. Wenn ein Papst an die Macht kommt, bestätigt er erstmal alle seine Leute, die da drin sind, obwohl die vom Vorgänger sind. Und erst über Jahre wechselt er die aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie müssen aufpassen, dass sie einen Papst, wenn er nicht Franziskus heißt, auf die Politik einfach nur heruntersetzen. Dieser Pontifex, dieser neue Pontifex Leo, das hören Sie schon am Namen, der hat sich nicht Franziskus II. Genannt, sondern Leo, wird eine sehr starke soziale Agenda fahren. Leo der 13., sein Namensvorgänger, war der Begründer der katholischen Soziallehre. Und neben diesem sozialen Aspekt war Leo der 13. allerdings auch ein sehr theologisch versierter Mann, ein sehr konservativ theologisch versierter Mann. Sie werden also, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, bei der Migrationspolitik mit Sicherheit von Leo Sachen hören, die Ihnen nicht gefallen werden. Sie werden aber in vielen anderen, insbesondere gesellschaftlichen Aspekten, das hier sind einige gewesen, er hat zum Beispiel auch die Religionsfreiheit betont, heißt auch die Christenverfolgungen, sehr stark verurteilt in der Welt, wie das sein Vorgänger in der Art meines Wissens nicht getan hat, in den letzten Jahren zumindest. Das hat auch für Aufsehen gesorgt. Also er sieht sich in einer anderen Position an und man kann ihn dann politisch so oder so einordnen, aber als Papst wird er versuchen, über den Dingen zu stehen.
Dann abschließend, Herr Gallina, seit Mai 25 leitet Papst Leo die katholische Kirche. Wie haben Sie ihn seitdem wahrgenommen? Und manche erwarten ja jetzt tatsächlich eine Art Epochenwechsel im Vergleich zu seinem Vorgänger. Sind Sie einer davon?
In der Tat, ich war damals am 8. Mai in der Nähe der Loggia und habe dieses Pontifikat de facto von der ersten Minute live erlebt und auch, wie gesagt, die ersten Tage live erlebt. Man kommt ja in Gespräch mit anderen Kollegen, die ihn schon besser kennen. Man kommt auch mit Kollegen ins Gespräch, die natürlich die inneren Mechaniken besser kennen. Und den Eindruck, den Leo macht, ist, dass das Fundament, auf dem er aufbaut, doch ein anderes ist als bei Franziskus. Sie müssen immer bedenken, Franziskus war kein Intellektueller, ja, das war ein Populist. Und Leo ist deutlich differenzierter in seinen Aussagen, auch bei dieser Aussage hier. Ja, Sie werden da Punkte finden, die können Sie auslegen, für oder gegen den Militärschlag von Venezuela, für oder gegen Israel, ist da deutlich abwägender. Es gibt aber immer die Linie, dass der Frieden für ihn ganz wichtig ist. Ja, auch in der Ukraine kann man zum Beispiel auch so oder so auslegen. Gegen Putin, für die Ukraine, andersherum, wie man es eben nehmen will. Aber für ihn ist der Frieden, das hat er auch bei seiner ersten Ansprache, bei seinem ersten Auftritt auf der Loggia, von wegen der Friede des Herrn sei mit euch. Darunter ist das schon gruppiert. Also er ist differenzierter, aber er ist nicht relativierend. Ein Epochenwechsel wird es allein dadurch sein, dass wir zwei Übergangspäpste hatten. Benedikt und Franziskus sind beides Päpste gewesen, die in einem sehr hohen Alter die Macht übernommen haben. Während dieser Pontifex relativ jung mit 70 Jahren ist, der wird uns wahrscheinlich 15 bis 20 Jahre begleiten. Wenn Sie bereits wissen am ersten Tag, okay, ich bin relativ jung, ich werde jetzt eben hier zwei Dekaden herrschen, können Sie einige Sachen langfristiger denken, als das vielleicht die beiden Vorgänger getan haben. Ich meine, Benedikt selbst ist 2013 zurückgetreten, unter anderem, weil er dachte, er würde bald sterben. Ja, er hat schon die Schwäche seines Alters gespürt und so weiter. Wir wissen, es ist eben nicht so gekommen, hat deutlich länger gelebt. Aber wir haben eben zwei relativ kurze Pontifikate mit Ansage gehabt und jetzt haben wir ein längeres Pontifikat mit Ansage. Das heißt, meines Erachtens ist einer der Denkfehler zu glauben, dieses Franziskus-Pontifikat überschattet das Leo-Pontifikat. Aufgrund seiner Länge, aufgrund seiner theologischen Fundiertheit und aufgrund auch der jetzigen Situation der katholischen Kirche, von der Sie wissen, dass sie keine rosige ist, wird dieses Leo-Pontifikat, ob im Guten oder im Schlechten, vermag ich nicht zu sagen, aber dieses Pontifikat wird das Franziskus-Pontifikat in den Schatten stellen.
Sagt der Journalist und Politikwissenschaftler Marco Gallina, und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank.